Willkommen bei Teflons Zapfkasten.
Und deswegen geht's wieder los.
Wir sind leider ein bisschen aus der Übung.
Das war eine schreckliche Einleitung.
Also wir sind wahnsinnig gut eingespielt, wie wir merken.
Besser als jedes Training.
Und in diesem Sinne heißen wir euch herzlich willkommen.
Es ist jetzt einfach so.
Eurem unterhaltsamen Bildungspodcast mit der perfekten Mischung aus Humor und nützlichem Wissen. Präsentiert von Flo und Stefan.
Du, Stefan.
Ja, Flo.
In Zentralamerika gibt es zwar schlechte Lackierer, dafür aber unglaublich gute Maler.
Sehr schön. Gut, dass wir das jetzt wissen und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen, aktuellen Folge von Teflons Topfkasten. Wir wissen alle, ihr habt uns sehr vermisst. Sehr viele Nachrichten haben uns natürlich erreicht, dass ihr ohne uns eigentlich nicht weiterleben wollt, und wir sind dem natürlich nachgegangen und haben beschlossen, dass wir wieder eine Folge für euch produzieren. Vielleicht wird es ja jetzt wieder regulär, dass wir eventuell öfter etwas rausbringen, aber wir versprechen natürlich nichts.
Weil damit wir haben keine Depressionen rauskommen.
Ja, nein, wir haben ja schon mal gemeint, unsere Folgen sind wie kleine Geschenke, die man unterm Jahr einfach bekommt.
Genau, so wie der random Blumenstrauß vom guten Freund.
Genau,
genau.
So in die Richtung.
So ähnlich sind unsere Folgen, und insofern geht's jetzt los. Die treuen Hörerinnen und Hörer werden vielleicht schon den Einstiegswitz vermisst haben, weil er etwas später war. Wir haben jetzt ein Intro. Das ist sehr, sehr großartig geworden.
Nochmal ein großes Dankeschön an unseren Produzenten dafür, an den Herrn, sollen wir den ihn namentlich nennen? Ich weiß nicht, an den Herrn Björn Bernreiter, ein angehender Soundtechniker.
Genau, hire him now.
Ja, hire him now. Er hat das fantastisch gemacht, und das wird euch jetzt bei jeder neuen Folge einfach am Anfang begeistern.
Also hoffentlich.
Ja.
Auf jeden Fall, ich glaube, es war ein Uni-Projekt von ihm. Also auf jeden Fall hat er vielleicht eine Note dafür bekommen.
Weiß ich nicht.
Hoffentlich.
Ist auch egal.
Ist ja auch egal. Wir haben jetzt ein Intro und wir freuen uns, wieder da zu sein.
Genau. Stefan, wir haben heute zwei fantastische Themen, die wir unserer Hörerschaft präsentieren dürfen. Magst du diese vielleicht mal kurz anteasern?
Okay, also wir haben zwei Themen. Wer aufs Datum schaut, beziehungsweise diese Folge zeitnah hört, wird wissen, was ungefähr kommen kann. Das eine Thema ist nämlich, wir reden über Ostern, über Osterfakten, die ihr bei der Familienfeier gut verwenden könnt, damit ihr dort auftrumpfen könnt mit unglaublich scharfsinnigen Anmerkungen und ganz neuem Fachwissen. Und wenn wir gerade bei Wissen sind, wir wollen auch in einem anderen Bereich euer Wissen stärken, und zwar im Bereich der Humorwissenschaft, haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Es gibt eine ganz, ganz neue Studie zum Thema Dad-Jokes, aber auch sonst haben wir uns ein bisschen angeschaut, was es so in der Humorwissenschaft zu wissen gibt quasi.
Genau.
Ja.
Fantastisch. Danke für diese Einleitung.
Bitteschön.
Wer von uns soll eigentlich von uns beiden starten bei Dad-Jokes?
Naja, aber Dad-Jokes, ich glaube, das ist neu. Ich mach was Altes. Ich habe nämlich den ältesten Witz der Welt gefunden, also der älteste überlieferte Witz der Welt.
Der älteste Witz der Welt?
Der älteste überlieferte Witz der Welt zumindest, weil das war so.
Wann war das? Gestern?
Wir starten mit unserer Geschichte im Jahr 2008. Da hat ein TV-Sender wollte den ältesten Witz der Welt bringen und hat dann einen Professor für kreatives Schreiben befragt, den Paul MacDonald. Mhm. Dieser Paul MacDonald hat dann irgendwelche Schriften angeschaut und hat dann ein sumerisches...
Hat er was mit McDonald's zu tun, der Paul MacDonald? Nein, oder?
Vielleicht. Er hat dann mit dem Gehalt, das er bekommen hat, für diesen ältesten Witz der Welt das Imperium gestartet.
Fantastisch.
Sehr gut. Und ja, er hat auf jeden Fall sumerische Sprichwörter gefunden, die in Keilschrift irgendwo gestanden sind.
Ja.
Und aus dem altbabylonischen Reich stammen. Das heißt, und da eines dieser Sprichworte wurde dann als Witz bezeichnet.
Ja, wie geht der Witz jetzt?
Ja, und warte mal, jetzt zeitlich einzuordnen, ist das 1900 bis 1600 vor Christus. Also schon, der Witz ist richtig alt.
Schon sehr lange her.
Ja, genau.
Schau mal, ob sie den gleichen Humor gehabt haben wie wir heute.
Also ich weiß ja nicht.
Erzähl mal.
Es ist etwas fragwürdig. Okay, der Witz geht so. Was seit undenkbaren Zeiten nicht vorgekommen ist. Eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Ehemannes nicht furzt. Was genau darin Sinn macht, weiß ich nicht.
Warum nicht furzt?
Ich weiß es auch nicht.
War es damals gang und gäbe, dass Frauen auf dem Schoß gefurzt haben?
Ich weiß es nicht. Und vor allem, warum ist das ein sumerisches Sprichwort?
Vielleicht war das damals ein Zeichen der Liebe und der Verbundenheit unter Ehepartnern.
Das weiß ich nicht.
Aber die Frau am Schoß Sprichwort sich so wohl gefühlt hat, dass sie einfach loslassen konnte.
Nein, bitte lassen wir das. Aber ich will nur anfügen, dass es ein Sprichwort gewesen sein soll. Das heißt, so wie bei uns, wer anderen eine Grube gräbt, hat man bei denen gesagt, ja, eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Ehemannes und so weiter. Genau. Okay. Also, es ist etwas fragwürdig, aber jetzt kennt ihr den ältesten überlieferten Witz der Welt.
Fantastisch.
Humor ist nämlich, wie wir alle wissen, eine universale menschliche Eigenschaft und nicht mit Lachen gleichzusetzen. Also, Lachen ist nicht immer, also wer viel lacht, ist nicht
unbedingt. Aber ist Lachen nicht auch eine universale Tätigkeit?
Das ist richtig, aber du kannst ja auch verlegen lachen oder böse lachen.
Ja, das schon.
Und das hat nichts mit Humor zu tun. Also es ist einfach zu trennen, weil Tiere können auch lachen, aber ob Tiere wirklich Humor haben, ist eher zu bezweifeln. Weil Humor braucht ja auch Sprachverständnis und Vorwissen und ein Hineindenken in soziale Situationen. Also Humor ist ja was sehr Komplexes. Manche Wissenschaftler sagen auch, Humor kann man als die wohl komplexeste menschliche Eigenschaft bezeichnen.
Wirklich?
Ja. Also sie sagen das halt, sie sind Humorwissenschaftler. Also ich glaube, jeder Wissenschaftler sagt von sich selber, dass er sich mit der komplexesten Materie der Menschheit beschäftigt.
Wollte ich gerade sagen, das hängt immer sehr spezifisch mit dem Thema ab, mit dem sie sich beschäftigen.
Genau, es ist immer auf jeden Fall das Wichtigste und der Wert für die Menschheit ist unbeschreiblich. Ja, auf jeden Fall haben sich zum Beispiel manche Forscher auch überlegt, okay, warum gibt es überhaupt Humor, welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Es gibt Evolutionsforschung zum Humor, da gibt es verschiedenste Ansätze. Zum Beispiel, ich präsentiere mal drei. Das erste war so zur Spannungsreduktion auf der Jagd.
Was?
Also wenn man auf der Jagd ist und dann hört man auf einmal ein Rascheln im Gebüsch und man erwartet dann einen
Säbelzahntiger. Oh nein, hol die Rätung.
Und dann ist es aber nur ein Reh.
Ja.
Dann kann man erleichtert auflachen und das ist quasi so was Humoriges. Oder lachen auch als Entwarnung, so wenn man irgendwo sich anschleicht und dann entweder man schreit oder man lacht. Stefan, und wenn man lacht, passt's.
Wenn du stirbst.
Ja.
Und du als Reh wieder auferstehst, ist das dann eine Reinkarnation?
Eieiei. Vermutlich. das war Punkt 1.
Was ist Punkt 2?
Punkt 2.
Es geht noch immer um Evolutionsforschung.
Genau. Woher der Humor kommt oder was, wozu eigentlich. Und Punkt 2 ist, dass Humor ein Zeichen sein soll von guten Genen, also dass man halt intelligent ist, intelligente Menschen sollen humorig sein. So gab es eine kanadische Studie im Jahr 2006, wo die Mehrheit der Frauen gesagt hat, sie mögen Männer mit Humor.
Mhm.
Allerdings, was dann auch etwas dagegen spricht, also gegen das Argument, ja, das zeigt Intelligenz, war, dass bei dieser Studie Männer und Frauen beide gesagt haben, dass witzige Leute von ihnen als weniger intelligent und vertrauenserweckend angesehen werden.
Was?
Also auf der einen Seite haben die Frauen gesagt, sie mögen Männer mit Humor mehr als Männer ohne Humor. Und auf der anderen Seite haben sie gesagt, witzige Leute sind weniger intelligent und nicht so vertrauenserweckend. Also sind witzige Menschen vielleicht die Bad Boys?
Nein.
Weil nicht vertrauenserweckend, also quasi.
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall.
Sind wir zwei Bad Boys, weil wir schlechte Witze machen?
Nein, das sind aber nur schlechte Witze.
okay.
Aber wir kommen wieder zur Herkunft des Humors. Punkt Nummer 3 war das Thema Gruppenzusammenhalt, weil du bei bestimmten Witzen ja einen gewissen gemeinsamen Wissensstand brauchst.
Mhm.
Und das ist dann gruppenbildend.
Also, ja, so wie einfach dieser typische Inside-Joke,
den nur
eine Gruppe hat und okay, den verstehen Außenstehende nicht.
Ja.
Und dann kann man sich so ein bisschen abkapseln und kommt sich dadurch besonderer und mehr gesehen vor.
Genau, also Humor als Mittel zur Gruppenbildung.
Mhm.
Ja. Genau. Ich lasse dich jetzt aber mal reden. Ich habe jetzt ziemlich viel geredet. Ich habe dann eine wichtige Frage für dich. Aber okay. Davor darfst du mal was sagen.
Okay, ich erzähle jetzt euch was generell über Dad-Jokes.
Also der Flo hat euch schon quasi praktisch herangeführt an das Thema.
Genau. Dad-Jokes sind nämlich ein faszinierendes und vielschichtiges Phänomen, welches jetzt nicht nur wichtige Informationen jetzt über Humor oder wie man einen Witz richtig erzählt preisgibt, sondern wir lernen dabei auch sehr viel über die Psychologie der Väter und die Beziehung zu ihren Kindern. Das hat mich selber überrascht. Ich habe gedacht, Dad-Jokes sind einfach nur ganz simple Mittel zum Zweck, dass man jemanden mit sehr schlechten Puns einfach zum Lachen bringt. Aber das ist sehr viel vielschichtiger. Deadjokes haben unter anderem zumindest drei Stufen, in denen man sie unterteilen kann. Einmal sind es Puns, also Wortwitze. Dann gibt es den Anti-Humor, also auch als Anti-Witz eher bei uns bekannt. Das sind einfach Witze, wo die benötigte Logik für diesen Witz missachtet wird und du dann einfach dadurch überrascht wirst. So wie zum Beispiel, was ist weiß und schaut hinterm Baum hervor?
Eine schüchterne Milch.
Richtig. Das wäre ein Beispiel für so einen Anti-Witz. Ah, ja. Oder dann gibt es auch noch eine weitere Kategorie und das ist speziell gerichteter Anti-Humor, der darauf ausgelegt ist, dass man die eigenen Kinder nervt und ein bisschen bloßstellt.
Und das klingt sehr freundlich.
Klingt wahnsinnig freundlich, aber hilft unglaublich dabei, deren
Entwicklung.
Deren Entwicklung und deren Gefühl für Peinlichkeit weiterzuentwickeln. Aber ich komme darauf noch später zurück. Jetzt möchte ich zuerst mal deine Frage haben, die du...
Okay, also wir springen jetzt zwischen den Themen hin und her.
Ja, ist ja egal.
Wir sind wie immer bekannt für unsere gute Struktur.
Ja.
Und zwar, der Flo kann es gar nicht mehr erwarten. Bevor es mit den Deadjokes weitergeht, ein kurzer Exkurs. Und zwar gibt es in der Schweiz einen Forscher namens Willibald Ruch von der Uni Zürich.
Ja.
Der eben gesagt hat, beziehungsweise eine Studie gemacht hat und festgestellt hat, dass Humor einen Rückschluss auf den Charakter erlaubt. Also je nachdem, welche Witze man lustig findet, kann man auf den Charakter rückschließen.
Mhm.
Und ich möchte jetzt zwei Witze erzählen und du sagst mir dann, welchen davon du lustiger fandest.
Und daraufhin sagst du mir, welchen Charakter ich habe?
Ja, genau.
Oh Gott, okay.
Okay, also. Vor allem jetzt spielt auch der Faktor rein, dass der Flo sich überlegt, wo wirkt er sozial verträglicher.
Ja, aber wirklich.
Okay.
Bitte start los.
Steht ein Schotte mit einer Kerze vorm Spiegel. Warum? Er feiert den zweiten Advent.
Was? Ganz lang still.
Okay.
Habe ich ihn nicht verstanden?
Ja, oder das Problem, ich habe das extra, während wir diese Folge vorbereitet haben,
ja,
habe ich extra eingeworfen, ob der Flo eigentlich weiß, über welche Leute man wegen ihrer Sparsamkeit Witze macht.
Ach so, deswegen ist es lustig. Ah, ja, stimmt.
Und ich hab die Schotten eingeführt. So ganz, ganz subtil habe ich das einfließen lassen, aber er hat sich's nicht gemerkt.
Ja, und man muss halt wissen, dass okay. Schotten ein sparsames Völkchen sind, aber das ist halt, ist das allgemeines Wissen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist es eventuell allgemeines
Witze
Wissen.
Darüber. Jetzt natürlich, wo wir es erwähnen.
Ja.
Genau, ich versuche es einfach mit dem zweiten Witz, vielleicht verstehst du den. Bereit?
So wie zwei Schotten gehen schön essen. Es gab Brot.
Genau, so.
Okay, gut. Zweiter Witz.
Sitzen zwei Kühe auf dem Baum und stricken Atombomben. Da kommt ein Schaf vorbeigeflogen. Sagt die eine Kuh zu anderen, Sachen gibt's.
Nein, ganz klar der Erste.
Ganz klar. Ach Gott. Das Problem ist, wenn der Flo so herzlich lacht, dann muss ich auch immer lachen. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Also der Witz war, sitzen zwei Kühe auf dem Baum und stricken Atombomben, da kommt ein Schaf vorbeigeflogen, sagt die eine Kuh zu anderen, Sachen gibt's.
Gut. Okay, welcher Typ Humor bin ich jetzt?
Also du bist offenbar kein Freund der Inkongruenz-Lösungswitze.
Okay.
Wo das Weltbild ein wenig in Unordnung gebracht wird.
Ja.
Und man ein bisschen Vorwissen braucht. Sondern du bist ein Freund der Nonsens-Witze. Das heißt, du bist nicht konservativ, sondern eher abenteuerlustig.
Ah, das ist fein. Ja, das würde ich bestätigen, glaube ich. Würdest du das auch bestätigen?
Ja, würde ich okay. auch bestätigen. Und da kann man jetzt auch Rückschlüsse ziehen auf die andere Kunst, die du magst oder nicht magst. Also laut der Studie mögen Menschen, die Schotten- oder Blondine-Witze mögen, auch lieber einfache, sachliche Malerei. Und Leute, die so Nonsens-Witze mögen, mögen lieber Dalí oder Picasso.
Hm. Okay.
Und auch bei Musik, aber das bei Musik habe ich noch nicht ganz durchschaut. Also konservative Witze
Liebhaber mögen eher Schlager und Pop und Nonsense-Fans eher Jazz oder Klassik. Wie viel Jazz oder Klassik hörst du?
Ja, Jazz und Klassik höre ich schon öfter.
Na, sowas. Na, sowas. Da zeigt sich, die Studie hatte wohl recht.
Gut. Gut. Soll ich jetzt wieder?
Du kannst jetzt wieder. Ich habe meine persönliche Studie durchgeführt.
Okay.
Zurück zu Dad-Jokes.
Zurück zu Dad-Jokes. Was auch wichtige Kriterien bei Dad-Jokes sind, ist, dass sie nie beleidigend sind. Also immer, sie gehen zwar in eine bestimmte Richtung meist, aber sie sind nie darauf ausgelegt, dass sie jetzt irgendwen stark beleidigen oder verspotten. Deswegen, ja, sind sie auch gut für Kinder geeignet. Das ist ja auch das Ziel davon, dass sie für Kinder gut geeignet sind, meistens. Und Dad-Jokes können noch so stupide, langweilig oder unlustig sein. Einfach weil sie Dad-Jokes sind, sind sie dadurch paradoxerweise lustig oder sind halt gut so anzunehmen.
Also jetzt gut für die Entwicklung des Kindes oder gut im Sinne von unterhaltsam für die Menschheit?
Unterhaltsam für die Menschheit. Zu der Kindesentwicklung komme ich nachher noch weiter.
Ach so.
Väter scheinen auch eine charakteristische Art und Weise zu haben, wie sie mit ihren Kindern spielen und scherzen. Also sie möchten immer sie ein bisschen austesten, was das Kind so bereit ist, quasi anzunehmen und was es bereit ist, auszuhalten. Und Väterhumor ist im Vergleich zu mütterlichen Humor, das fand ich ganz interessant, etwas aggressiver und neckischer. Und auf diese Weise entsteht besonders im Jugendalter ein großes Gefühl von Scham und Peinlichkeit, welches aber wichtig ist. Warum? Dazu komme ich später noch ein bisschen. Ich möchte kurz auch nochmal auf Dad-Jokes im internationalen Vergleich hinkommen.
Wenn ich das kurz erklären darf.
Warum denn?
Also zumindest ein bisschen ein Bild zeichnen darf, wie du dich jetzt auf diese Folge gewissenhaftest vorbereitet hast.
Natürlich.
Der Flo hat nämlich diese Wörter gelesen und natürlich nicht gewusst, wie man sie ausspricht, weil es ist Japanisch und Dänisch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Richtig.
Und er hat daraufhin einfach Google Translate befragt, wie man das ausspricht und dann sehr, sehr lang geübt. Also es tut uns leid, wenn unsere japanische und dänische Community trotzdem unter der Aussprache leiden muss, aber er hat sich sehr redlich bemüht und jetzt Bühne frei für Flo und seine Japanischkenntnisse.
Na, die kommen erst später. Ich muss kurz noch was zuvor sagen. Also, nämlich die Verbindung zwischen Dad-Jokes und der männlichen Psyche ist einfach ein analoges Konzept. Einfach das.
Ist auch was ist ein analoges Konzept?
Ein analoges Konzept ist ein Konzept, das es einfach gibt. Na.
Ist das Gegenteil von analog digital?
Nein. Ist es? Nein.
Nein, das Gegenteil von analog ist, Anna sagte die Wahrheit.
Ah ja, stimmt. Also, es ist ein analoges Konzept.
Wir sagen nicht, was es heißt, das müsst ihr selber herausfinden.
Welches auch in anderen Sprachen und Kulturen seinen Platz findet. Und jetzt komme ich zu den beiden eben. Also, einerseits in Japan gibt es Dad-Jokes, die unter anderem bekannt sind als Oyahi Gyagü, was unter anderem heißt alte Männerwitze oder Middle-Aged Man-Witze oder Gags. Und dann gibt es in Dänemark auch noch zwei ältere Begriffe. Das ist einmal der Ankerhumor und einmal Morfar Vitilla. Vitilla.
Ja, genau so.
Geschrieben Morfar Vitigeda, aber Vitilla ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Ich bin mir nicht sicher. Also Google sagt es zumindest.
Google.
Das heißt, Großväterwitze. Genau. Aber einfach diese eher raue Humorform von den Vätern ist in dem Sinne wertvoll, dass dadurch die physische und kognitive Gesundheit der Kinder vorangetrieben wird. Also das Kind lernt dadurch besser mit seinen Emotionen umzugehen, indem es einfach immer wieder etwas herausgefordert wird und in peinlichen Situationen einfach lernt, wie die Emotionen quasi gehandelt werden können oder wie man die am besten einordnen kann.
Aber das ist jetzt unabhängig davon, ob das wirklich der Vater sagt oder irgendjemand, oder?
Ja.
Das heißt, theoretisch kann man dem Kind auch einfach unseren Podcast zum Hören geben.
Ja.
Perfekt.
Definitiv. Hast du noch interessante Dad-Jokes, humoristische Wissenssachen.
Tatsächlich, also so humoristisch ist es nicht mehr, es ist ernst. Es geht nämlich um die Pharmaindustrie.
Was?
Die böse Pharmaindustrie.
Was macht ihr in der Folge?
Ich ja. für den Titel der Folge, damit wir quasi was Packendes haben.
Okay.
So Humor, Teflons Topfkasten gegen die Pharmaindustrie oder so. Nein, im Ernst, es ging darum, dass sich ein Humorwissenschaftler beschwert hat, dass es einfach keine Forschungsgelder gibt oder nicht so hohe Forschungsgelder gibt, weil sich damit die Pharmaindustrie ja irgendwie selber schädigen würde,
ja,
wenn man weiter erforscht, inwiefern Lachen eine Alternative oder ein Zusatz zu Medikamenten sein kann. Und deshalb ist es schwieriger, Funding zu bekommen für seine Forschungsprojekte.
Das ist traurig.
Genau. Und er hat zum Beispiel eine Studie gemacht an der Reha-Klinik Bad Zurzach in der Schweiz, wo sie festgestellt haben, dass ein einstündiges Klinik...
Warum musste ich meine Aussprache üben? Und Morpha Vitior. Und du kannst einfach die Zürich, die Schweizer Städte aber irgendwie betonen.
Ja.
Hä? Was ist der Grund?
Ja, ich nehme das einfach so heraus, würde ich sagen.
Okay.
Auf jeden Fall haben sie da festgestellt, dass ein einstündiges Clinic Clown Programm schon Überblähung der Lunge bei COPD-Patienten vorübergehend abgebaut hat. Das heißt quasi, wir brauchen mehr Clowns an der Klinik.
Clowns for Health.
Anscheinend. Ja. Nicht nur auf der Kinderklinik, das gibt es ja mit den Clowns, die da rumlaufen, sondern auch bei den Erwachsenen und bei der Lunge.
Stefan, wenn wir beide auf die Kinderklinik gehen, dann laufen eh genug Clowns herum.
Das stimmt. Aber wir gehen da nicht hin, wir studieren nicht Medizin. Genau. Also das Potenzial des Humores, das Potenzial des herzhaften Lachens ist noch gar nicht so weit erforscht.
Ja.
Ich meine, Schmerzreduktion ist klar, aber der Rest ist relativ unklar. Das heißt, Pharmaindustrie, bitte mehr Geld in Humorwissenschaften.
Das ist mal ein Statement.
Ja, genau.
Unbedingt. Also da würde ich auch investieren.
Sehr gut.
Darf ich jetzt schon drei tolle Dad-Jokes erzählen, die ich mir rausgeschrieben habe, um das alles...
Ja.
Zu vollenden oder willst du noch
erzähl.
Etwas Wichtiges
erzähl,
dazu?
Erzähl.
Okay. Nummer uno.
Ja.
Die Würde eines Mannes ist unantastbar.
Okay.
Nummer zwei.
Okay.
Mein Chef hat mir einen guten Tag gewünscht, also bin ich nach Hause gegangen.
Gut.
Und Nummer drei. Was macht ein Security in der Nudelfabrik? Er passt da auf. Fantastisch.
Fantastisch.
Ja,
also,
hast du noch welche?
Ihr habt jetzt, nein, tatsächlich nicht, aber es war gerade quasi ein Mehrwert für alle. Also die, die es lustig fanden, die fanden es lustig und die, die es nicht lustig fanden, die haben ihre Widerstandsfähigkeit weiter gestärkt.
Weiter trainiert.
Genau.
Ja.
Großartig.
Gern geschehen.
Leute. Gut. Und wenn wir gerade bei großartig sind, kommen wir zum zweiten Thema.
Großartige Osterfakten.
Richtig.
Stimmt. Ja, ich habe wirklich schon gewartet, bis wir endlich zu den Osterfakten kommen, weil es ein echt interessantes Thema eigentlich ist. Also ich habe dann doch wieder einiges gelernt, muss ich sagen, obwohl ich schon so lange Ostern feiere. Oder feiere. Ja, was ist jetzt?
In Zukunft darf man nur noch Ostern feiern, wenn man darüber informiert ist.
Natürlich.
Anscheinend zum Beispiel, in Deutschland hat es eine Umfrage gegeben und einfach 3% der 20- bis 29-jährigen Deutschen waren der Meinung, zu Ostern feiert man, dass Jesus geheiratet hat.
Aber die Frage ist, wen soll er geheiratet haben?
Ja, ich weiß es auch nicht, aber die 3%
hatte
haben
das Jesus eine Flamme in seinem Leben?
Nein.
Nein, oder?
Nein.
Oder?
Nein.
Steht irgendwas in der Bibel?
Nein.
Okay.
Wie oft noch?
Aber das würde er auch nicht in die Bibel schreiben, muss man ganz klar sagen.
Egal.
Also er hat die Bibel ja nicht geschrieben.
Aber na, deshalb habe ich gesagt, egal, weil ich mir denke, ich will besser jetzt nicht dich zu den 3% dazuzählen.
Aber er hätte
in puncto Fachwissen über Ostern. Bitte sprich über das, was du weißt.
Aber das war wahrscheinlich zu privat, deswegen haben sie es nicht weitererzählt. Deswegen steht es heute nicht in der Bibel.
Das ist deine Privattheorie.
Naja, deine privatesten Sachen werden ja auch dann nicht irgendwann in deinen Memoiren stehen, oder?
Nein, die hört mir im Podcast.
Ah ja, stimmt. Naja, schau, dafür hast du mich.
Sehr gut.
Gut, weiter im Kontext.
Weiter im Kontext, du wolltest Osterfakten erzählen.
War das mit Heiraten dein einziger Osterfakt?
Nein, ich habe noch mehr Osterfakten und ich wollte mal dich erzählen lassen.
Achso, okay, ja, gerne.
Red über Küken.
Also, nein, das kommt gleich. Also. Zuerst rede ich über Hasen. Hasen, Hasen sind nämlich im Frühling besonders oft auf Feldern und auf Gärten anzutreffen, Stefan, weil sie sich sehr gerne im Frühling vermehren.
Sehr gut.
Wie wir wissen. Und sie bekommen auch mehrmals im Jahr Junge. Und deswegen hat man einfach den Kindern erzählt, ja, der Hase, der bringt die Eier. Und hat die dann dementsprechend versteckt.
Ja.
Weil man überall Hasen gesehen hat. Und dann hat man gesagt, ja, das ist das passende Tier. Das bringt dir die Eier.
Kontext dazu. Das war gar nicht immer so. Früher gab es noch andere Tiere, zum Beispiel den Storch, den Hahn, den Fuchs oder auch den Kuckuck.
Ja.
Und erst ab dem Ende des 17. Jahrhunderts, und das auch noch halt in unseren Breitengraden so, hat sich der Hase quasi durchgesetzt.
Ja.
Warum? Einerseits, weil man ihn viel sieht, andererseits auch, weil er aufgrund seiner Fruchtbarkeit ein gutes Symbol für neues Leben ist. Und das passt gut zur Auferstehung, was ja zu Ostern ist.
Ein vorchristliches Fruchtbarkeitssymbol ist der Hase.
Quasi. Aber es ist gar nicht überall der Hase wirklich der die Eier bringt. In Schweden gibt es das Osterküken.
Ja.
In Australien den Osterbilby. Das ist ein Kaninchen-Nasenbeutler. Weil die haben
nämlich... Wie heißt der?
Osterbilby.
Osterbilby.
Ja, gerne anschauen. Ist ein
Bilby-Beutling.
Genau, Bilby-Beutling. Und es ist ein ziemlich süßes Tier eigentlich.
Werft das Ei in das
In Mount Feuer. Doom. In Schicksalsberg oder ja. Wie es war. Nein.
Ja.
Australien hat nämlich ein Hasenproblem. Also dort sind Hasen eine Plage und deshalb ist halt der, ich glaube, vom Aussterben bedroht ist, also sogar der Osterbilby. Das ist der Eierbringer. Und dann gibt es noch auf Barbados nicht den Osterhasen, nicht den Osterbilby, nicht das Osterküken, sondern den Osterfisch.
Aber was für. Wie soll ein Fisch Eier bringen?
Das weiß ich
Fischeier
nicht.
Oder was?
Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht waren es Fake News im Internet, genauso wie Last Easter.
Dazu kommen wir gleich. Also. Du hast mir vorweggenommen.
Sorry.
Aber ich kann es dir auch gleich präsentieren, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Also.
Last Easter.
Es gibt ein hartnäckiges Gerücht, dass Last Christmas eigentlich Last Easter hätte heißen sollen. Aber sie es kurzfristig dann nochmal umgeändert haben. Also es sollte eigentlich zu Ostern 1985 veröffentlicht werden, haben sich dann aber nochmal umentschlossen, das Management und George Michael heißt er? Ja, George Michael. Und haben es dann doch am 15. Dezember 1984 schon veröffentlicht und einfach Last Easter in Last Christmas umbenannt.
Ja, allerdings haben wir dann weiter recherchiert, wie immer treu auf der Suche nach der Wahrheit. Und da hat sich herausgestellt, dass sich dieses Gerücht anscheinend nur im deutschsprachigen Raum hält. Und ansonsten gibt es es nicht wirklich. Und sowohl sein Management als auch dieser, wer ist der, George Michael?
Ja.
Hoffe ich halt. Haben nie darüber, wieder Fake News. Eigentlich war es gar nicht 1985, sondern 1970. Nein. Die haben beide nie darüber geredet, dass es... Oder hätten auch nie das zugegeben, dass es wirklich Last Easter hätte heißen sollen. Das macht auch gar nicht so viel Sinn. Weil es gibt ja allgemein mehr so diese...
Last Easter, I gave you my heart.
Ja, aber...
At the very next day.
Es funktioniert schon, aber es dieses romantisierende Weihnachtsstimmungs... Ja, danke. Das ist genauso wie dieser Antenne Steiermark-Moderator, der sich mal im Studio eingeschlossen hat und einfach, ich glaube, 40 Mal Last Christmas gespielt hat oder so. Also absurd oft Last Christmas gespielt.
Was?
Auf Dauerschleife, echt? Ja, ständig auf Antenne Steiermark, aber das ist schon ein paar Jahre her. Genau. Unabhängig davon wollte ich nur sagen, es macht überhaupt nicht viel Sinn, weil Ostern hat noch nie dieses romantisierende Stimmungsbild gehabt, das Weihnachten irgendwie umgibt.
Ja, aber wahrscheinlich,
also warum weil es sich diesen zu Ostern
Song
verlieben?
Nicht gegeben hat zu Ostern, wenn also. Last Christmas, Last Easter geheißen hätte, dann wäre Ostern wahrscheinlich heute ein viel größeres Fest, als es ist.
Naja, also aus christlicher Perspektive ist es ja nach wie
ist
vor.
Ist es sehr viel wichtiger, ja.
Ja, aber aus weltlicher Perspektive ist Weihnachten wichtiger.
Dass jemand man ist ja schneller mal geboren, aber man ist nicht schnell auferstanden.
Genau. Geboren werden wir alle irgendwann.
Ja.
Auferstehen, wer weiß. Unabhängig davon, stimmt. Also zum Beispiel hätte Mariah Carey auch gesungen, All I Want for Easter is You.
Ja, genau.
Ja, yeah. I don't want a lot for Easter, there's just one thing I need. And I don't care about those presents hidden behind in my garden oder so. Also, ja, ihr könnt euch das jetzt gut weit überlegen.
So.
So, was gibt's noch?
Küken. Küken sind ja auch wichtig zu Ostern.
Ja, natürlich. Das Osterküken in Schweden.
Genau, Küken haben eine bestimmte Symbolik, das wusste ich auch nicht. Und zwar, wenn die Schale zerbricht und das Licht quasi reinkommt, das erste Mal zu dem Küken, das soll quasi symbolisch für Jesus stehen, der aus dem Dunklen aufersteht.
Das ist eine sehr schöne Symbolik.
Ja.
Ja, ist hübsch.
Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber wahrscheinlich schon.
Das Internet hat recht.
Das ist... Ja, was hast du noch für Osterfakten?
Also ich habe was gelesen dazu, warum Ostereier bunt sind eigentlich. Und zwar gibt es zwei Theorien, die im Grunde aufs Gleiche rauslaufen. Theorie 1.
Man malt sie an.
Um die Oster... ja, genau.
Theorie 2.
Sie werden bunt gelegt.
Genau.
Nein, unabhängig von Flo's Kommentar. Theorie 1 ist, um die Osterzeit legen einfach die Hühner sehr, sehr viel mehr Eier, deshalb kann man sie gar nicht alle essen und um sie haltbarer zu machen, werden sie dann hart gekocht. Hm. Theorie 2, in der Fastenzeit durfte man einfach keine Eier essen, also es war quasi verboten und insofern hat man sie wieder hart gekocht, damit sie länger haltbar sind. Und um sie dann zu unterscheiden von den ungekochten Eiern, hat man sie eingefärbt oder halt angemalt.
Ah, das macht Sinn, irgendwo.
Genau, damit man nicht ein ungekochtes Ei auf einmal öffnet.
Das wäre doch schrecklich.
Naja, es ist zumindest.
Oh nein, muss ich doch Eierspeis machen.
Anscheinend.
Gut.
Gut. Und dann hätte ich noch die beliebtesten Ostereierverstecke für euch.
Oh ja, bitte. Ich habe zwar auch noch was, aber. Oder sollen wir das zum Schluss machen?
Wir können es zum Schluss machen.
Okay.
Machen wir das zum Schluss, dann sage ich davon noch was anderes. Und zwar, manche verstecken gar keine Ostereier, sondern in Bulgarien gibt es ein Ostereierwerfen.
Da wirst du einfach mit dem Ei dann beschossen. Dann
ja, genau. Die Familienangehörigen werfen einfach Ei auf dich.
Das ist schon romantisch.
Ja, genau. Das hätte auch in dem Song Last Easter vorkommen
können.
Magst
du dieses Jahr zu Ostern? Ich gehe einfach nach Hause und sage, Familie, dieses Jahr feiern wir bulgarische Ostern.
Und alle so, ja, okay.
Alle so, ja, okay. Und dann schauen sie da blöd, wenn ich auf einmal beginne, mit allem herumzuwerfen.
Ja, könntest du bitte machen. Kannst du dann ein Video schicken, bitte?
Ja, das stellen wir dann auf unsere Podcast-Seite.
Genau, auf unserer Instagram-Seite, die so gut betreut wird von uns. Genau. Das Passwort verloren, glaube ich. Naja.
Also, ich habe auch noch was. Und zwar, kaum jemand profitiert so vom Osterfest wie Süßwarenhersteller. Allein in Deutschland werden rund 200 Millionen Hasen produziert. Und damit stößt der Schokohase den Schoko-Nikolaus vom Süßigkeiten-Thron. Das habe ich nicht gewusst. Wow. Dass der Schokohase quasi noch beliebter ist als der Schoko-Nikolaus. Unter anderem soll ein Grund dafür sein, dass der Schoko-Nikolaus immer mit Nüssen und Orangen und so verschenkt wird meistens. Als auch steht da stark in Konkurrenz mit Spekulatius und Lebkuchen zur gleichen Zeit.
Ah, und beim Hasen gibt es weniger Konkurrenz.
Ja.
Das hat er smart gemacht. Da gibt es nur entweder Eier oder Schokolade.
Genau.
Ja, das macht schon Sinn.
Also, die beliebtesten Ostereierverstecke.
Okay, also jetzt Tipps und Tricks. Also, im Garten die Regenrinne, auf den Kopf gestellte Pflanzentöpfe, hinter Regentonnen, in Hecken, im Briefkasten oder in einer Plastiktüte im Teich.
Was?
Ja, das Wer? Stand da. So, du bekommst zu Weihnachten von der Omi einen neuen Pullover, aber der ist in einer Plastiktüte im Teich. Ja, zu Ostern meine ich.
Also das habe ich noch nie gehört. Das ist sehr kreativ. Das ist schon fast Dad-Joke-Material.
Genau. In Blumen und Bäumen oder fies in gegrabenen Erdlöchern, die man mit Gras bedeckt.
Ganz fies.
Ja, ganz schön fies. Aber in der Wohnung gibt es ja auch noch Tipps. Also wer nur in der Wohnung Ostereierverstecke braucht.
In der Hose.
Bett. dann die Waschmaschine. Allerdings ist da wichtig, dass ihr dann vom nächsten Waschen schaut, ob es wirklich gefunden wurde.
Oh Gott.
Ich hatte tatsächlich einmal, irgendwas wurde für mich versteckt und ich habe es dann
erst so ein halbes Jahr später beim Fußballspielen wiedergefunden. In der Hecke. Ich hatte den Fußball in die Hecke geschossen, dann habe ich reingeschaut.
Ah.
Ja. Genau. Oder
ich dachte, du hast ein halbes Jahr nicht gewaschen und dann hast du Waschmaschine geschaut und so. Ah.
Also nein, das war draußen, das war draußen.
Okay.
Okay. Das war dann tatsächlich sehr gut gewaschen.
Glaubst du, wie viele Osternester werden im Jahr einfach vergessen oder nicht gefunden? Die dann einfach.
Ich glaube, es gibt eine hohe Dunkelziffer.
Es gibt eine hohe.
Naja. Und dann.
Auf diesen Umstand müssen wir der Politik echt mal aufmerksam machen.
Ja, wirklich. Also die sollten sich mal darum kümmern, um die verlorenen Osternester. Ja. Gut, und dann als Tipp noch, wo man Ostereier verstecken kann, in der Eierverpackung im Kühlschrank.
Wow.
Da schaut nie jemand.
Na.
Oder auch so in der Frischhaltedose. In Schuhen oder in Kissen.
Was steht da? In der WC-Muschel? Pfui.
Ja, genau.
Wieder.
Das ist wieder so ein Nonsense-Joke, den Pui der Flo.
extra Pfui, damit die Leute sich nicht denken, das ist jetzt so was Standardmäßiges und das macht man halt.
Ja.
Also wer cool sein will, macht das.
Stefan, weißt du, was aber absolut nicht Pui ist?
Weiß nicht.
Maroni-Schnitten. Und,
ja,
wir haben...
Ich habe gedacht, das hast du vergessen. Ich hab extra so lange nicht mehr zum Podcasten Zeit gehabt, weil ich das Thema wirklich lassen wollte.
Ja.
Also in jeder Folge kommst du damit herum.
Ja.
Vor allem ist jetzt nicht einmal Maroni-Zeit gerade.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein. Oktober ist Maroni-Zeit.
Mir ist immer Maroni-Zeit.
Nein, mit dir ist nicht immer Maroni-Zeit.
Sicher ist mir Maroni-Zeit. Also... Wo waren wir mit meinem Rezept?
Fragwürdig. Nun, also das Rezept, das hast du begonnen und dann wieder aufgehört, zum Glück, weil das interessiert niemanden. Wir sind das auch jetzt wirklich schon über der Zeit, also wir haben gar keine Zeit mehr dafür. Wir brauchen nur noch ein gutes Outro und dann sind wir auch schon wieder fertig. Das nächste Mal vielleicht, okay?
Okay.
Wenn dann Maroni-Zeit ist und falls es ein nächstes Mal gibt.
Es ist immer Maroni-Zeit, wie gesagt. Ich habe immer Maroni daheim.
Die zeigst du mir bitte nachher.
Okay.
Eingefroren.
Im Privaten. Das kommt jetzt komisch rüber. Nein, also komm.
Bitte. Also komm, wohin?
Was ist deine Abschlussmessage, dein Outro?
Also, ich möchte einem römischen Senator gleichziehen. Der hat nämlich immer gesagt, am Ende von jeder Senatssitzung, im Übrigen
ich
bin ich...
Ich sehe das Julia.
Das hat Julia er gesagt, nachdem er Lektion 1 von Medias in Res studiert hat.
Ja.
Aber tatsächlich hat er gesagt, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte.
Mhm.
Also der war immer schon ein Karthago-Feind und deshalb habe ich mir auch sowas überlegt, was man gut mitgeben kann allen. Und mein im Übrigen wäre in diesem Fall, im Übrigen bin ich der Meinung, dass das Gesundheits- und das Pensionssystem reformiert werden müssten.
Okay, mit Maroni-Schnitten. Genau.
Ich weiß nicht, ob das hilfreich wäre, aber Maroni sind gesund. Also vielleicht braucht man sie mehr im Gesundheitssystem.
Perfekt.
Perfekt. In diesem Sinne habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wolltest du noch was sagen?
Nein, außer dass es mir wieder ein innerliches Blumenpflücken war, mit dir einen Podcast aufzunehmen, eine Folge.
Ja, ich fand es auch so schön und ich hoffe, ihr fandet es auch so schön und hört es dann beim nächsten Mal wieder rein.
Wenn es wieder heißt, bei Teflons Topfkasten.
Eurem unterhaltsamen Bildungspodcast.